Jesus sagt, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Mit diesem Wochenspruch für diese neue Woche begrüßen wir Sie ganz herzlich zum Gottesdienst auf der Tannenhöhe und besonders grüßen wir Ehepaar Parzani in unserer Mitte und freuen uns einfach sehr, dass Sie hierher gekommen sind. Ich denke, ganz viele von Ihnen kennen Ulrich Parzani. Und ich habe ihn trotzdem gefragt, ob ich ihm ein paar Fragen stellen darf. Dann lernen wir ihn noch ein bisschen besser kennen. Bitte schön. Ja, meine erste Frage: Was würden Sie sagen, sind die wichtigsten Stationen in Ihrem Leben?
Geboren im Ruhrgebiet vor 1000 Jahren und gefühlt. Mitten im Krieg, 41, aufgewachsen in Essen, aber sozialisiert mit meinen Geschmacksnerven ein Jahr lang in Dietersweiler bei Freudenstadt im Schwabenland, Schwarzwald, das ist unvergesslich, da war man evakuiert. Gut, dann habe ich in Essen meine Schule gemacht, Abitur gemacht, bin im Essener Weiglerhaus in der Jugendarbeit von Wilhelm Busch zum Glauben an Jesus gekommen, meine Berufung auch zum hauptamtlichen Dienst dort erfahren, habe dann Theologie studiert und bin dann ein Jahr lang als Vikar nach Jerusalem geschickt worden. Auf die arabische Seite, damals war die Altstadt Jerusalem arabisch und es war geteilt. Eine wichtige Erfahrung. Dann war ich 17 Jahre Jugendpfarrer in Essen im Weiglerhaus, dann 21 Jahre Generalsekretär des CVM Deutschland und mein Leben lang engagiert in der Verkündigung des Evangeliums bei Pro Christ und jetzt habe ich die Urerfahrung meines Lebens. Ich bin zum ersten Mal im Gästehaus Tannenhöhe in Villingen. Die einschneidendste Erfahrung unterwegs war, dass ich ein schönes junges Mädchen kennenlernte an der Universität Göttingen. Ich wollte nämlich ledig bleiben. Ich konnte mir den Pfarrerberuf nicht anders vorstellen, als wie Paulus das macht, ledig. Aber Gott hat es anders gerichtet. Regine ist seit über 53 Jahren sind wir verheiratet. Sie ist mit dir und das war natürlich ein tiefer Einschnitt in meinem Leben.
Wunderschön. Wollen Sie kurz aufstehen? Danke. Eine zweite Frage. Was für eine besondere Leidenschaft haben Sie?
Ich mache furchtbar viele Dinge gerne, aber eine Leidenschaft habe ich eigentlich nur in der Verkündigung des Wortes Gottes.
Und haben Sie für sich ein Motto Ihres Lebens oder vielleicht auch einen guten Satz, den Sie uns mitgeben wollen?
Ich habe darüber nachgedacht, diese Frage durfte ich schon vorher erfahren. Das war auch gut so. Ich habe ein Bibelwort, das wahrscheinlich wie kein anderes mein Leben bestimmt. Das ist Psalm 34, Vers 6. Welche auf ihn schauen, die werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht wird nicht schamrot werden. Das habe ich in der Jugendarbeit zum ersten Mal gehört und kennengelernt. Wegschauen auf Jesus, das nimmt alle Scham und Schuld und dann strahlen vor Freude.
Vielen Dank. Gestern Abend hatten wir schon ein paar wenige tiefe Gedanken zu dem ersten Satz aus 1. Thessalonicher 2, 1, Vers 2. Und da geht es um die Dankbarkeit für alle Geschwister. Und darum habe ich gedacht, wir singen heute Morgen das Lied 407. Gut, dass wir einander haben. Und wir singen ja entweder mit Mundschutz oder im Herzen. Schriftlesung hören wir auf Worte aus Apostelgeschichte 17, wo es um den Beginn der Gemeinde in Thessalonich geht. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an den Sabbaten von der Schrift, tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Sie fanden sie aber nicht. Da schleiften sie Jason und einige Brüder vor die Oberen der Stadt und schrien: Diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind jetzt auch hierher gekommen. Die beherbergt Jason. Und diese alle handeln gegen des Kaisers Gebote und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. So brachten sie das Volk auf und die Oberen der Stadt, die das hörten. Und erst nachdem ihnen von Jason und den anderen Bürgschaft geleistet war, ließen sie sie frei. Die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Wir singen oder summen das Lied 331.
Also ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass man hier so viele sehen kann. Ich grüße besonders die, die mich sehen. Ich sehe sie nicht, weil sie hier so hinter mir um die Ecke sind, im Nachbarraum. Und ich höre, einige Schwestern hören uns zu aus dem Nachbarhaus. Wunderbar, diese Gemeinschaft. Wir lesen den ersten Thessalonier-Brief in diesen Tagen und konzentrieren uns heute auf einen Satz, ganz am Anfang. 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 3. Wir haben vorhin gehört in der Schriftlesung, wie die Sache in Thessalonich angefangen ist. Hochproblematisch. Es ist die zweite Stadt in Europa, wo eine Gemeinde entsteht. Paulus war in Philippi vorher. Die Gemeinde kam zustande, er kriegt aber Prügel, ging auch ins Gefängnis. Verwundet ist er weitergezogen. Unser einer hätte da erstmal eine Rehabilitation beantragt und gekriegt für 6 Wochen. Der ist gewandert durch Nordgriechenland bis in die Hafenstadt Thessalonich. Und dort haben wir erfahren, das war seine Strategie immer, wo knüpfe ich an? Man muss sich das ja mal vorstellen. Niemand weiß in dieser riesigen Hafenstadt, Handelsmetropole, niemand hatte auch nur eine blasse Ahnung von Jesus. Hat noch nie gehört. Wie knüpfe ich jetzt an? Und seine Idee war immer, gibt es hier eine jüdische Gemeinde? Haben die eine Synagoge, treffen die sich am Schabbat? Das war in Thessalonich so und das ging er dorthin und er wusste, wie das geht. Der Gottesdienst lief nach einem bestimmten Plan und dann zum Schluss fragte der Synagogenvorsteher, es war Routine, weil die alle zum Mittagessen wollten eigentlich, antwortete da keiner drauf, aber die Routine hieß, ist noch ein Mann da, der ein Wort sagen will? Und der wusste immer, das kam in der Liturgie immer vor. Es musste vorkommen, auch weil alle dachten, hoffentlich will jetzt keiner noch reden, wir wollen ja weg, war ja gut. Dann meldete er sich, wurde nach vorne gebeten, nahm eine Schriftrolle, las ein Wort aus der Heiligen Schrift vor und entfaltete das Evangelium von Jesus Christus. Das tat er, so haben wir gehört, an 3 aufeinanderfolgenden Sabbaten. Wahrscheinlich insgesamt nur 4, 5 Wochen in Thessalonich. Dann wurde er vertrieben. Es entstand eine Gemeinde und es gab sofort Aufruhr und das war mit Gewalt. Es gab Prügel, es gab Erpressung und so stark, dass selbst die Gemeindeglieder dann sagten, Paulus, wir brauchen dich noch, du musst weiter. Und dann zieht ihr mit Silas weiter nach Beröa. So, und unter diesen Schwierigkeiten entstand in kürzester Zeit eine Gemeinde und Paulus hatte kein Handy, der hätte nicht mal anrufen können, wie geht's euch denn? Und doch kein Internet. Also Post war auch nur eine bescheidene Einrichtung. Und dann lange weiß er nicht, wie das war. Er hat natürlich Sorge. Alles kaputt, alles vergeblich. Wie soll eine junge christliche Gemeinde überleben, wenn sie gleich nach dem ersten Atemzug ihres Glaubens nur Prügel kriegt, nur Nachteile hat, nur Schwierigkeiten hat? Das kann doch nicht gut gehen, da muss der Glaube doch ersticken. Nicht wahr, das ist doch heute auch so, die Leute fragen doch, was habe ich davon und macht mich der Glaube glücklich, löst er meine Probleme, schafft er mir Linderung in meinen Problemen zumindest. Also wir denken doch, wir glauben an Jesus, damit etwas besser wird. Aber was die erlebten war, es wurde alles schlimm, es wurde nur schlimmer. Warum soll man dann an Jesus glauben? Also hatte Paulus berechtigte Sorge, dass das alles... Ich will jetzt nicht weiter erzählen, er wartet in Athen, hat dann einen Mitarbeiter hingeschickt und hat gesagt, guck mal nach und so. Und als Timotheus dann wieder zurückkommt, erzählt, die Gemeinde lebt. Da schreibt er diesen Brief. Ich lese nochmal Vers 2 und Vers 3 dann, der soll uns beschäftigen. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. So, das ist der Inhalt seines Dankes und wir wollen uns diese drei Dinge angucken, denn die zeigen, was eine kerngesunde Gemeinde und ein kerngesundes Christenleben ausmacht. Das sind drei Dinge, die er sagt. Und da bedankt er Gott, erstaunt, dass das so passiert ist. Da wusste er genau, das hängt nicht an uns, das hängt daran, dass Gott das Wunder getan hat durch den Heiligen Geist. Die drei Dinge sind schlicht und einfach und das sind unsere drei Punkte heute, die wir betrachten wollen. Also, euer Werk im Glauben, eure Arbeit in der Liebe, eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Das ist das Erste. Die Arbeit in euer Werk im Glauben. Na, also, wer so aus der evangelischen Kirche kommt und da so protestantisch aufgewachsen ist oder erzogen ist, für den darf das ja gar nicht sein. Also Werke und Glauben, das geht ja entweder oder. Das hat da Martin Luther uns eingebläut und hat gesagt, das dürft ihr nun gar nicht, habt ihr alles viel zu falsch gemacht. Und machen sie bis heute natürlich in der Leistungsgesellschaft. Wir definieren uns darüber, was wir tun, was wir sind. Und wenn wir nichts mehr tun können, dann sind wir total verzweifelt. Dann ist das Leben sinnlos, dann ist alles schlimm. Und so denken wir auch vor Gott und so. Das war immer schon in Menschen drin, diese verzweifelte Versuch, durch das, was man selber tut, nachzuweisen, dass man wer ist und dass man natürlich auch, falls es Gott gibt, vor ihm bestehen kann. Also, Werke sind auch was ganz Negatives. Wir werden dadurch gerecht, haben wir in der Bibel und durch die Reformation unterstrichen gelernt, dass wir Jesus vertrauen, ihm glauben und er uns beschenkt. Die Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Und das ist sowas wie wahr, kann man gar nicht dick genug unterstreichen. Der Paulus schreibt aber, ich danke euch, danke für euer Werk im Glauben. Der sagt, Werk und Glauben, das ist kein Gegensatz. Das gehört unmittelbar zusammen. Und das ist ja auch logisch. Das weiß auch jedes Kind. Worin besteht der Glaube eines Kindes? Der Glaube eines Kindes an seinen Vater, dass der stark ist und dass der aufpasst, besteht darin, nicht, dass das Kind grübelnd auf dem Boden sitzt und sagt, was ist ein Vater an sich und als solcher? Man sollte ihm an sich auch vertrauen können. Na, ist das begründet und so? Nein, das tut es nicht. Das steht auf der Mauer irgendwo und sagt, Papa, ich komme und springt und vertraut darauf, dass der Vater die Arme aufmacht und es auffängt, fällt und sich nicht verletzt. Der Glaube ist kein Gedanke im Kopf, ist auch nicht nur ein Gefühl im Herzen, sondern äußert sich in diesem vertrauensvollen Sprung. Ich spring dir in die Arme. So, der Glaube wirkt immer. Das ist es. Er wirkt immer. Er geht immer in den Körper, er geht immer in die Beine. Natürlich erfüllt er unsere Gedanken und unsere Gefühle. Er erfüllt den ganzen Menschen. Aber er wirkt. Und deshalb sagt Paulus, lebendiger Glaube wirkt sich immer aus. Und das ist von Anfang an so. Wenn ein Mensch die Botschaft von Jesus so hört, dass sein Gewissen getroffen ist, dann ist die Form, in der er Ja sagt, ist irgendwie kriegt einen Ausdruck, ein Gebet oder manche sind in Veranstaltungen vom Prochrist zum Glauben gekommen, andere in einem Beichtgespräch mit einem Seelsorger. Und für manche war das gleich ein mutiger Schritt, weil ringsherum alle aufgeschrien haben. Wir erleben heute weltweit, dass besonders dort Menschen zum Glauben an Jesus kommen, wo die Umweltbedingungen absolut feindlich sind. Etwa im Iran. Und die Folge ihres ersten Glaubensschritts ist oft, dass ihre Familie sie verstößt. Dass sie kein Zuhause mehr haben. Das überlegt man sich dreimal. Da kapiert man sofort, da weiß man auch, der Glaube ist jetzt nicht nur eine Meinung, was halte ich jetzt für wahr, nehme ich jetzt noch so irgend so einen Grundsatz auf. Nein, er wirkt sich sofort auf. Und es ist nicht nur am Anfang des Glaubens, es bleibt ein Leben lang so. Jeder Tag, an dem wir neu aufstehen und mit Jesus gehen, ist voller Schritte, wo wir sagen, Jesus, will ich dir glauben oder wem will ich glauben? Vor der Frage stehe, ob ich ehrlich bin oder ob ich lüge. Ja, macht man ja Lügen, passiert ja nicht, weil man unmoralisch sein will, sondern ja, kriege Schwierigkeiten, wenn ich jetzt die Wahrheit sage. Es bringt Nachteile. Glaube heißt, Jesus, ich vertraue dir, du hast gesagt, dass ich nicht lügen soll, dass ich ehrlich mein Wort wahrhaftig sein soll. Du hörst meine inneren Bedenken. Du siehst alle ringsherum sagen, das bringt nichts, das bringt nur Nachteile. Ich aber glaube dir, dass es nur hilft, wenn ich ehrlich bin. Jeder Schritt ist ein Schritt des Vertrauens. Ich weiß es ja vorher nicht, wie es geht. Es kann ja auch unangenehme Folgen haben. Wird er mich auffangen? Wird er mich durchtragen? Wird es gut gehen? Wird es Schmerzen geben? Ich vertraue dir, Jesus. Du weißt, was jetzt kommen wird. Und ich springe auf jeden Fall in deine Arme. Was ist das für eine Botschaft? Und natürlich hatte Paulus das gesehen in Thessalonich. Ja, ihn haben sie bei Nacht und Nebel weggeschickt nach Beröa. Aber die Gemeinde ist geblieben und die Feinde ringsherum sind geblieben und der Druck ist geblieben und eine feindselige Masse der Bevölkerung ist geblieben. Und sie haben die Entscheidung getroffen, Jesus, wir bleiben bei dir, wir vertrauen dir, wir gehen mit dir, auch bei diesen Prügeln, die wir kriegen, auch bei diesen Schwierigkeiten. So, und jetzt können Sie ja übertragen, was ihre Lebenssituation ist. So, es scheint so viele Gründe zu geben, Umstände zu geben, in denen man sagt, lohnt es sich noch, will ich jetzt noch Jesus vertrauen? Ist das wirklich richtig? Bringt es das? Da merken Sie sofort, am Anfang und immer bis zum Ende bleibt der Glaube etwas, das Vertrauen, das sich auswirkt. Und so dankt Paulus für euer Werk im Glauben. Ich könnte viele Beispiele da, Sie können die Geschichte ja fortsetzen. Die Welt ist voll, auch dieses Haus und die Arbeit, die hier in diesem Haus passiert, ist doch eine Geschichte. Die ganze Arbeit der Eilinger Schwestern ist eine Kette von lauter Geschichten des Glaubens, das sich ausgewirkt hat. Man Schritte gegangen ist, wo andere gesagt haben, das macht man doch nicht, das tut man doch nicht und das geht doch auch gar nicht. Und ja, gut. Und was bedeutet das wohl in einer Zeit der Angst, in der wir heute leben? Mich bewegt in dieser Zeit der Corona-Angst besonders ein Wort aus dem Hebräerbrief. Da heißt es, Jesus hat uns erlöst, hat die erlöst, die aus Angst vor dem Tode im ganzen Leben Knechte sein müssen. Das ist eine so zutreffende Beschreibung einer Menschheit von Menschen, die ohne Jesus leben. Aus Angst vor dem Tode im ganzen Leben Knechte sein müssen. Kaum je hat man das so global fassen müssen und können, wie wir es in diesen Tagen tun. Nicht? Vor diesem Virus, wo keiner genau weiß, was er ist. Und selbst die Christen streiten sich, ob er gefährlich ist oder ob er nicht besonders gefährlich ist. So, Mike, wie Streit darum bis in die Öffentlichkeit und Politik, bis unter die Christen. Da merkt man, wie viel Angst. Verantwortliches Handeln, rücksichtsvolles Handeln, auch in unsicheren Situationen, das ist doch alles okay. Aber aus der Angst getrieben zu sein vor dem Tode, das Schlimmste ist, ich könnte sterben. Nein, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich werde gewinnen, wenn ich ihn sehe. Das ist im Augenblick in diesen Tagen die stärkste Auswirkung meines Glaubens an Jesus, dass ich ihm vertraue und sage, Herr, was auch immer passiert und was du mit mir vorhast. Und ich glaube nicht, dass er mich vor irgendetwas verschonen müsste, was er anderen zumutet. Da erwarte ich nicht, dass er mir irgendeine Sonderbehandlung zukommen lässt, der Verschonung. Habe ich keinen Anspruch drauf und erwarte ich auch nicht von ihm. Aber worauf ich mich verlasse, ist, dass er mich erlöst hat von dem Tod, sodass ich nicht mehr Knecht der Angst des Todes sein muss. Dass ich weiß, wenn ich ihn sehe, wenn ich hier die Augen schließe, dann werde ich ihn sehen in Herrlichkeit. Christus ist mein Leben und durch Sterben verliere ich nichts, außer meiner Frau, die muss dann schnell nachkommen. Aber ich gewinne die Herrlichkeit Gottes. Ich gewinne die Herrlichkeit. Also, ich danke für euer Werk im Glauben. Und das möchte ich mich mit anschließen, denn das ist wahr. Dieses Gebet ist es, zu sehen, wie viele Jesus-Leute voller Vertrauen leben in guten und schweren Zeiten und mutige Schritte in jeden neuen Tag gehen und sagen, der Herr lebt, er ist der Sieger. Dem vertrauen wir. Also erstens, euer Werk im Glauben. Zweitens, aber ein Bein reicht nicht. Sie wissen ja, na gut, hier sind gut gearbeitete Stühle, die haben vier Beine. Wenn man gute Schreiner hatte und die sauber gearbeitet haben, dann wackeln auch vierbeinige Stühle nicht. Aber wenn man ganz sicher sein will, dreibeinige Stühle wackeln nie. Das ist so, drei Positionen, das steht immer fest. Und deshalb gibt es hier drei Beine. Bei diesem Glauben, Julia. Das zweite ist, und die Arbeit eurer Liebe. Eure Arbeit in der Liebe. Hier steht ein interessantes Wort für Arbeit in der griechischen Sprache, Urtext. Und das heißt Mühe. Arbeit kann ja was unterschiedlich sein. Es kann Bastelarbeit sein, es kann schöne, erholsame Arbeit sein. Aber hier ist Koppers, Mühe. Ich danke, sagt, für eure Mühe in der Liebe. Nun drückt sich ja Liebe in ganz vielen Dingen aus. Dass man ein Gefühl der Liebe hat, eine Empathie, eine Zuneigung, dass man Worte der Liebe sucht, das ist auch wichtig. Aber hier sagt er, das wichtigste Kennzeichen, das tiefste Kennzeichen der Mühe, der Arbeit, der Liebe ist die Mühe, die Plackerei. Liebe scheut die Schwerarbeit und die Dreckarbeit nicht. Das ist das Kennzeichen der Liebe Gottes. Er schickt nicht ein paar schöne Gedichte, sondern du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden, hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. So hat der Herr prophetisch das gesagt. Und das geschieht am Kreuz. Die Plackerei, die Mühe, die Arbeit Gottes in Jesus, das ist seine Liebe. Er schuftet sich für uns zu Tode. Dreckig und blutig hängt er am Kreuz und stirbt meinen Tod, damit ich leben darf. Das ist Liebe. Und diese Liebe rettet uns. Und deshalb sagt Paulus, ja, wer von dieser Liebe lebt, er wird angezündet. Und der Dank dafür, dass das Kennzeichen ist, wird gar nicht im Weiteren beschrieben. Doch später im Brief kommt es nochmal, dass es andeutet, dass sie sowohl in der Liebe auch zu den Geschwistern der eigenen Gemeinde, aber auch, dass sie hatten gleich einen Horizont, auch für die anderen, die Jesus nachfolgten im Norden Griechenlands. Das lobt er ausdrücklich im späteren Kapitel. Sonst wissen wir gar nicht die Einzelheiten. Aber er sagt, dafür danke ich. Ich habe gehört, er hat es ja über Mitarbeiter gehört, bei euch ist die Mühe, ist die Arbeit der Liebe. Nun will ich an der Stelle gleich sagen, dass man das ja nicht falsch rum deutet. Wenn man jetzt sagt, aha, das möchte ich jetzt mehr haben, möchte mehr Glauben haben, also muss ich mehr tun. Nein, es ist nicht der Glaube wird nicht stärker dadurch, dass man mehr tut, sondern indem ich vertraue, wirkt es sich stärker aus. Herr, ich möchte es lernen, dir mehr zu vertrauen. Ich möchte dein Bild besser kennenlernen. Ich möchte dein Wort intensiver lesen, damit ich mein Glaube mehr Grund hat, zu handeln. Also, indem der Glaube, das Vertrauen stärker wird, werden die Wirkungen stärker. Und so ist es bei der Liebe. Nicht, dass Sie jetzt denken, ja, richtig, man müsste mehr lieben, also machen wir mal mehr. Nicht, dass ich jetzt mehr tue, wird die Liebe besser. Man kann viel tun, das nicht Liebe ist. Im hohen Lied der Liebe, 1. Korinther 13, das erschütternde Verse, die Paulus da am Anfang sagt, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete, nicht, als Pastor und Evangelist und wer weiß was, und hätte der Liebe nicht, wäre alles Blech. Gut, sagt man, das ist klar, da muss man denen mal sagen, die da so ewig mit dem Wort sind und reden, und das ist, auf die Liebe kommt es an. Ja, das war. Dann sagt er aber auch, und wenn ich alle Erkenntnis hätte, aber sagt auch, wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen, also ich gäbe alles, was ich bin und habe hin, das ist das totale Engagement. Und hätte der Liebe nicht, so wäre es nichts, nichts nütze. Das heißt, er sagt nicht, ja, nur reden, die Tat beweist die Liebe. Ja, Moment mal, sag mal, es gibt Taten, die werden aus Pflicht getan oder aus Geltung oder weil man sich wichtig macht oder weil man irgendwelche Ziele erreichen will. Man kann eine Menge Gutes tun, das mit Liebe überhaupt nichts zu tun hat. Und deshalb sagt Paulus, dann ist es nichts. Deshalb, wenn er hier lobt, ich danke Gott für eure Mühe, für eure Arbeit in der Liebe, dann ist keine angemessene Reaktion, dass man jetzt schuldbewusst sagt, Herr, man sollte mehr Liebe haben, ich mache jetzt mal mehr. Nein, dass ich auch die Mühe nicht scheue und auch die Dreckarbeit nicht scheue, wächst daraus, dass meine Liebe zu Jesus wächst. Da sage ich, Herr, ich bekenne dir, mir fehlt es an dieser Liebe. Warum fehlt es mir an dieser Liebe? Ich brauche doch, wenn ich einen Menschen liebe, dann habe ich ihn vor Augen und lerne ihn kennen. Und das, was ich an ihm sehe und wie er auf mich wirkt, weckt in mir die Liebe. So ist es. Ich brauche diese Nähe, diesen tiefen inneren Umgang mit Jesus, diese tiefe wohltuende Erfahrung, wie er meine Wunden verbindet, wie er mir Mut zuspricht in meinem Kummer, wie er mir die Vergebung zuspricht in meinem erbärmlichen Versagen, wie er mich nie verachtet, wie er mich nie klein macht, sondern mich immer aus dem Staub holt. Mein Protesttext zu Corona ist, der mich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Corona heißt ja Krönchen. Ne? Seekorona. Sehen wir ewig in Nachrichten diese Pickel da mit Krönen drauf. Ist irre. Du kannst sie nicht retten. Jeden Tag siehst du diese Apparate da mit Kronen. Gut, dagegen hilft nur, dass man da nicht die Depression kriegt und in Panik gerät. Gilt nur dreimal täglich Psalm 103 beten. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, der dir heilet alle deine Gebrechen, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Das sind unsere Krone. Corona-Zeit heißt, er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. So, damit kann man bestehen. Deshalb quält es mich zu sehen, dass Kirchen und Gemeinden oft in dieser Gesellschaft mehr Angst zu haben scheinen als ganz normale, gottlose Leute. Das ist ja erbärmlich. Kein Wort gegen Furcht, man kann alles nur falsch sagen in diesen Zeiten, kein Wort gegen wirkliche verantwortliche Fürsorge und Schutz aller derer, die auch in ihrer Seele ängstlich sind. Muss sich keiner schämen. Und die haben ein Recht, innerhalb der Gemeinde fürsorglich behandelt zu sein. Lieber zu viel Fürsorge da, als zu viel Leichtsinn. Aber das Motiv ist die Liebe und nicht die Angst. Weder die Angst vor dem Tode, noch die Panik, wer weiß, was da kommt. So, gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. In dieser Zeit brauchen wir nicht mehr, als dass wir Jesus vor Augen gemalt bekommen und uns Zeit nehmen. Ja, das ist es ja. Liebe wächst doch auch zwischen Menschen da, wo man Zeit miteinander verbringt, um sich sehr persönlich immer wieder neu kennenzulernen, aufeinander zu hören und miteinander etwas zu tun und Zeit zu verbringen. So allein wächst Liebe. Und so nicht anders ist es mit Jesus. Mit ihm Zeit verbringen, ihn wirken lassen, ihn reden lassen, sich seinem Wort auszusetzen. Gut, das war in Thessalonich der Fall. Ein Wunder, durfte gar nicht sein. Menschlich gesprochen, das Gegenteil. Jeder rettet sich selbst. Der Rock ist, der haut es mir näher. Und so. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu kurz komme. So, das wäre die normale Art gewesen, damals, wie es auch heute normal ist. Ich danke für euer Werk im Glauben, eure Arbeit in der Liebe und als drittes, sagt er, und eure Geduld in der Hoffnung auf euren Herrn Jesus, auf unseren Herrn Jesus Christus. Jetzt muss man lernen, etwas Griechisch sollte jeder kennen, auch wenn er kein Griechisch gelernt hat. Und es gibt im Neuen Testament zwei Worte für Geduld. Es sind zwei wunderbare Worte. Das eine Wort heißt Makrothymia und das heißt eigentlich, ich habe ein großes Herz, in dem haben viele Platz. Das ist ein schönes Bild für Geduld. Ein großes Herz haben. Einen großen Mut haben. So, das ist das eine. Und das andere steht hier. Das heißt Hypomone und das heißt darunter bleiben. Darunter bleiben. Wenn man Lasten trägt. Ich habe ja gesagt, ich war als kleines Kind mit meiner Mutter ein Jahr lang im Schwarzwald evakuiert aus dem Ruhrgebiet, wo die Bomben fielen. Und war auf einem Bauernhof bei zwei Schwestern, die hießen Bauern und waren Bauern. Hießen Bauer und waren Bauer. Eine ist Amalie und die andere ist Pauline. Und die Pauline war die Jüngere. Zwischen sind beide Ewigkeit. Aber die Frau habe ich bewundert, weil die schleppte Doppelzentnersäcke Getreide. Doppelzentnersäcke. Die nahm die so auf die Schulter. Boah! Ich war damals ein kleiner Junge, ich bin dann später oft auch als Teenager in den Sommerferien in Dietersweiler gewesen, habe in der Ernte geholfen, habe Mist gefahren und das war wunderbar. Da habe ich viel gelernt in der Landwirtschaft. Schwäbisch, alles auf Schwäbisch. Aber Pauline, die war mein Vorbild, weil die war von den beiden. Die andere konnte tolle Spätzle handgeschabt und die hatte die Herrschaft in der Küche, die Amalie. Und beide waren ganz fromme, fröhliche Frauen und gehörten zur Hansengemeinschaft. Und Pauline schleppte die Doppelzentnersäcke. Das ist Geduld in Hoffnung. Also Belastbarkeit. Belastbarkeit. Nun, wie kommt solche Belastbarkeit zustande? Das System ist wie bei einer Wäscheleine. Meine Frau liebt es. Wir haben da so einen Balkon, das überdacht. Und da, wenn das Wetter denn warm ist, dann kommt die Wäsche aus der Waschmaschine rauf auf den Balkon, damit er in der frischen Luft und so, dann ist es nicht nur trocken, sondern auch noch warm. Sie weist mich dann auch darauf hin, wenn die Bettwäsche frisch ist, dass ich noch sozusagen die ganze frische Luft des Habichtswaldes, wie das da in Kassel heißt, Kassel-Wilhelmshöhe, dass ich sie auch rieche. Ja, Sie kennen diesen Genuss ja auch im Schwarzwald, muss das hier in diesen Höhen besonders sein. Gut. Was ist das Geheimnis einer Wäscheleine? Das ist ganz einfach. Jede Wäscheleine kann man nur benutzen, wenn sie an mindestens zwei Stellen festgemacht ist. Eine Wäscheleine, die nur an einer Stelle festgemacht ist, die hängt dann runter. Die ist auch schön. Ich weiß nicht, was man da alles mitmachen kann. Man kann da sicher viel mitmachen, aber man kann keine Wäsche drauf aufhängen, weil die ist nicht belastbar, die hängt da so schlapp runter. Wenn man sie aber an der zweiten Seite festmacht, dann ist sie gespannt und jetzt kannst du da Wäsche dran hängen und die kann in Ruhe wunderbar trocknen. So. Sie ist belastbar. Das ist in dem Wort Geduld in der Bibel. Das ist nichts Schlappes, das ist etwas Starkes, tragfähig, belastbar sein. Und wo sind denn jetzt die beiden Punkte? Da sagt er, diese Geduld kommt durch die Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, der eine Punkt ist, Jesus ist Mensch geworden, geboren, er hat geredet, gehandelt, er ist für mich gestorben und Gott hat ihn auferweckt und damit bestätigt. Das ist der eine Festpunkt. So wahr Jesus für mich gestorben ist, so wahr bin ich mit ihm versöhnt und vom Feind Gottes zum Kind Gottes geworden, Vergebung der Sünden, das macht mein Leben fest. So sagt Paulus, es ist kein Verdammungsurteil für die, bei denen, die in Christus sind. Sehr fest. Aber es ist das eine, der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, und so wahr er auferstanden ist, wird der wiederkommenden Herrlichkeit die Toten aus den Gräbern rufen, Weltgericht halten und alle werden vor ihm stehen und er wird sie beurteilen. Er wird den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Es gibt einen doppelten Ausgang der Weltgeschichte. Die Entscheidung aber fällt jetzt und hier. Wenn wir zu Jesus gehören, sind wir in Ewigkeit bei ihm. Leben wir ohne Jesus, werden wir in Ewigkeit getrennt sein von Gott. Er wird kommen. Das ist so gewiss, wie Gott ihn auferweckt hat vor den Toten. Der erste Akt der Totenauferstehung ist schon passiert. Deshalb ist die Garantie da und dabei ist keine Maus und Faden von ab. Er kommt und vollendet die Welt. So, darauf gehen wir zu, auf diese Hoffnung. Und das ist der zweite Punkt. Und wo beides ist. Christen, die keine Erwartung und Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus haben, mögen ihr Leben festgemacht haben an Kreuz und Auferstehung. aber sie haben keine Hoffnung. Sie sind wie alle. Sie gucken, ich will alles, aber jetzt, ich will, dass es mir besser geht, dass ich gesund werde, dass ich nochmal nach Mallorca fahren kann, dass ich dies und jenes habe. Sie leben mit dem Rücken zur Wand und haben nur vor einem Angst, wie alle, vor einem Angst, mit dem Tod ist alles aus, alle Chancen kaputt. Ah, vielleicht gibt es einen Himmel, aber der ist so blass und das ist alles so wenig verlockend, dass da im Grunde ja keiner hin will. So, wir haben eine Wahnsinnssehnsucht, uralt zu werden. Das ist ja auch so, wir werden ja so alt, dass es, kann ja schon die Sozialversicherung kaum noch zahlen. Ja, wenn man die Durchschnittslebenserwartung ansieht, die doch vor 100 Jahren war oder in anderen Teilen der Welt, ein Mädchen, das heute geboren wird, hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von 92 Jahren und Männer 2 Jahre weniger. Naja, viele werden nur 100 und hier sitzen jetzt einige, die schon stolz drin sind. Das Leben wäre 70 Jahre, das ist das normale Maß. Wenn es hochkommt, wenn es 80, es gibt die Leute, die sind deutlich darüber. Was machen sie eigentlich hier? Der Herr lässt uns so lange, bis wir reif sind und in die Ewigkeit gehen. Da weiß er, Zeit und Stunde bestimmt er allein, aber es ist wunderbar zu leben. Auch in schweren Zeiten und im Alter ist ja nicht alles vergnügungssteuerpflichtig, was man da so erlebt. Ne? Auch in schweren Zeiten, Herr, du kommst und ich werde dich sehen. Einer meiner letzten Dienste, die ich als Jugendpfarrer in Essen zu tun hatte, 1984 ging ich da weg nach Kassel, war, dass ich die Frau des Pfarrers Wilhelm Busch zu beerdigen hatte. Die Emmy Busch war eine wunderbare Frau. Und die hatte ausgesucht als Bibeltext für den Trauergottesdienst, für den Siegesgottesdienst, den Vollendungsgottesdienst, diesen Satz, den ich seit Jahren eigentlich fast an jedem Tag bete aus Psalm 17, glaube ich, 17, 15, ja, gucken Sie nach. Ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Das ist es. Wunderbar. Ist das wunderbar, abends ins Bett gehen zu dürfen? Und zu sagen, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Und wenn du beschließt, dass ich heute Nacht aus dieser Welt Abschied nehme und meine Augen in der neuen Welt auftue, ich kenne dich, ich liebe dich, will satt werden an deinem Bilde. Denn das ist mein großes Defizit jetzt. Ich vertraue Jesus, ich kenne ihn, ich liebe sein Wort, ich finde es abenteuerlich, mit ihm zu leben, aber ich sehe ihn nicht. Und das ist immer eine Quelle meiner Anfechtung. Weil ich doch bin wie alle. Das, was ich sehe, das scheint mir noch wirklicher zu sein. Ich weiß zwar, alles, was ich sehe, stirbt. Das kann Gott, der in Ewigkeit lebt, kann nicht gefangen sein in der Sichtbarkeit. Sagt mir mein Verstand, ist alles okay. Aber so, wie ich geprägt bin in dieser Welt der Tische und Bänke, des Werdens und Vergehens, bin ich doch wahnsinnig beeindruckt von dem, was ich sehe. Und deshalb sehne ich mich, ja, und so ist es in der ganzen Bibel. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gott sehe? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Psalm 42. Ich habe gelernt, diesen Psalm neu zu beten in diesen Zeiten der Angst. Diese Sehnsucht. Ich habe eine Sehnsucht, ihn zu sehen, dass meine Augen verwandelt werden und ich hineinkomme in die Wirklichkeit. Dann weiß ich, dann ist kein Millimeter mehr Platz für irgendeinen Zweifel. Dann gibt es keine Anfechtung, keine Sünde, kein Versagen, keine Schmerzen, kein Sterben mehr. Danach sehne ich mich. Und diese Hoffnung ist stark. Sehen Sie, und wir brauchen in dieser Zeit ja nichts anderes, nichts wichtiger als belastbare Menschen, die wirklich Lasten tragen können. Denn es gibt halt so viele Probleme und so viele Herausforderungen. Wir leben aber in einer Zeit, in der unsere Belastbarkeit immer mehr abnimmt. Warum? Das gilt uns allen. Warum? Es waren noch nie Menschen so verwöhnt wie heute. Wir alle. Das ist nicht moralisch gemeint. Noch nie hat es eine Generation von Menschen gegeben, wie die, die jetzt in Europa lebt, die sich so viele Wünsche so schnell erfüllen konnte. Noch nie. Wohin man fährt, was man isst, was man anzieht, was man dies und jenes tut. Die Sehnsucht haben Leute gehabt, aber wenn Sie heute mal überlegen, was wir uns alles an Wünschen ganz schnell erfüllen können, ja, wir wissen das aus der Kindererziehung, dass Kinder, deren Wünsche man prompt und ganz schnell erfüllt, die werden lebensuntüchtig. Weil die nie gelernt haben, mit einer Enttäuschung, mit einem Nein umzugehen. Die rasten total aus, wenn ihnen mal ihre Wünsche nicht prompt erfüllt werden. Nun sind wir aber nicht, auch wenn wir erwachsen sind, wir sind eine Generation, die mehr und mehr gewöhnt ist, dass wir uns alles kaufen, alles leisten oder alles kriegen, ganz schnell, jedenfalls ganz viel, jedenfalls mehr Wünsche, dass wir noch nicht genug erfüllt bekommen. Das ist eine Sache, je mehr du hast, desto mehr willst du. Satt wird man ja nie. Man trinkt ja mehr Wasser. Da kriegst du ja immer mehr Durst von. Das ist eine andere Geschichte. Aber die Tatsache, dass wir diese, die wir alle genießen, dass wir so viel mehr Wünsche erfüllt bekommen als unsere Vorfahren, macht unsere Seele nicht stärker, sondern schwächer. Unsere Probleme in dieser Welt werden aber persönlich und im Großen nicht kleiner, sondern größer. Das sieht ja jeder. Und deshalb ist das ein so brandaktuelles Thema. Wie können Christen wenigstens in dieser Zeit, wo so viele Belastungen auf uns warten, stärker werden in ihrer Belastbarkeit, in ihrer Tragfähigkeit? Denn das ist ja unser Job. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das ist die Grundregel des Lebens mit Jesus. Lasten tragen, Schulter unter die Lasten der anderen. Dafür sind wir auf der Welt. Haben wir vorhin gesungen in dem Lied von Manfred Siebald, dass wir einander haben, um auch gegenseitig uns beim Lastentragen zu helfen. Auf dem Hintergrund versteht man den Jubel und die Dankbarkeit des Paulus. Eigentlich denkt er, die Gemeinde dürfte es gar nicht mehr geben. Die müsste eigentlich schon kaputt sein. Das kann gar nicht gut gegangen sein. Und jetzt hört er, sie ist kerngesund. Dort sind Jesus-Leute. Er dankt für ihr Werk im Glauben. Ein Glauben, der sich auswirkt. Und für ihre Arbeit in der Liebe. Und für ihre Geduld, für ihre Belastbarkeit, Ertragfähigkeit in der Hoffnung auf den kommenden Herrn Jesus Christus. Lassen Sie uns beten. Ach Herr, wir preisen dich und danken dir, dass du gekommen bist, um Lasten zu tragen, unsere Sünde zu vergeben, uns mit dem Vater zu versöhnen. Und dass du auferstanden bist und lebst und dass wir mit dir leben dürfen und dass du kommen wirst in Herrlichkeit und wir warten auf dein Kommen. Und wir bitten dich, dass du uns mehr prägst in deiner Treue, in deiner Liebe, in deiner Siegeskraft, dass alles, was diese Welt ausmacht und unser Leben beeindrucken will, dass in uns das Vertrauen gestärkt wird und dass die Liebe fleißig wird und dass die Geduld einen langen Atem hat und tragkräftig ist. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und unsere Zeit und gib, dass mehr Menschen dich kennenlernen und dass wir dich mutiger und klarer bezeugen, danken wir dir in diesem Augenblick ganz besonders für deine weltweite Gemeinde und besonders die, die unter Verfolgung und Bedrückung leiden und dich so ehren. Herr, erbarme dich. Lass uns miteinander jetzt das Gebet des Herrn beten und wer kann, möge bitte dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte Platz zu nehmen und wir singen jetzt miteinander das Lied 102. Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft.
Ja, vielen herzlichen Dank für alle Ermutigung, die wir mitnehmen dürfen. Den Blick auf Jesus und die Krone ist doch toll, gell? Die bleibt uns ganz bestimmt. Also immer wenn Sie jetzt Fernsehen sehen und sehen diesen, denkt mal an die Krone. Ja, vorne an unserem Büchertisch gibt es auch die Bücher von Herrn Parzani unterschiedlichster Art. Möchte ich gerade gern auch den auswärtigen Gästen sagen. Die Hausgäste haben ja noch die ganze Woche die Gelegenheit, sich da einzudecken. Dann beim Rausgehen einfach wieder die Bitte, dass Sie Abstand wahren. Und im Blick auf das Opfer habe ich Herrn Parzani gebeten, dass er zum Opferzweck noch etwas sagt.
Also ich schlage vor, lade Sie ein, das für die Pro-Christ-Arbeit zu geben. Die haben ein Riesenprojekt gerade vor sich, da freue ich mich sehr drauf. Im nächsten Jahr soll das unter dem Motto Hoffnungsfest 2021 mit Yasser Erik, ich weiß nicht, Yasser Erik, den sollten Sie kennen, einer der größten Leute, die wir in Deutschland haben. Früher ein radikaler Moslem im Sudan, heute in Korntal lebend, brillant Deutsch spricht und hat eine Lebensgeschichte, wo Jesus ihn rumgedreht hat und befreit hat, die ist ohnegleichen. Und ich kenne kaum einen Mann, der in solcher Klarheit, in solcher Glaubwürdigkeit das Evangelium von Jesus sagen kann. Ich habe ihn gerade zuletzt erlebt in einer großen Männerversammlung in Kassel, da bleibt kein Auge trocken, da habe ich harte Männer gesehen, die gemerkt haben, das habe ich noch nie gehört. Also er und im Doppelpack machen die das mit Mia und Kim Rauchholz, das ist die Professorin aus Liebenzell, Koreanerin, Deutscher jetzt, und die werden zusammen die Predigt machen. Das wird im November 21 sein, aber das ganze Jahr über gibt es diese Veranstaltung an verschiedenen Orten. Und Sie können sich vorstellen, dass unter den jetzigen Bedingungen die Versammlungsevangelisation, da kann ich ein Lied versagen, die ist wirklich total platt. Denn was ich an Absagen jetzt erlebt habe bisher, und jetzt bin ich gespannt, was überhaupt in diesem Jahr noch geht, jetzt hoffe ich im Oktober in Slowenien, dass es noch geht, die wollen das, und dann in Elbingerode. Aber ich habe erlebt, dass eine Gemeinde oder Koalition nach der anderen im Laufe dieses Jahres Evangelisationswochen abgesagt haben. Aufs nächste Jahr verschoben, aber die Bedingungen werden sich im nächsten Jahr nicht geändert haben. Die Angst ist im Land und die Leute haben natürlich überhaupt gar keine. Das Letzte, was man tut, ist eine Versammlung, wo man viele Leute hin einladen will. Nun gut, wir haben andere Möglichkeiten persönlicher Evangelisation. Wir können sehr viel über Fernsehen tun und Pro-Christ ist gerade wahnsinnig gut aufgestellt. Die haben die besten Experten, um auch die Medien zu nutzen. Das war bei Jesus Haus jetzt schon so und wird auch sicher der Verkündigung im nächsten Jahr zugutekommen. Nur, es kostet. Und es darf kosten, denn es kostet, denn die Menschen sind es wert, dass wir die größten Anstrengungen unternehmen, um ihnen das Evangelium von Jesus bekannt zu machen. Und deshalb lege ich Ihnen das sehr ans Herz. Und wenn Sie für Port Christ dort etwas geben, dann kriegen die Freude. Ich bin ja da, habe da die Leitung nicht mehr, schon seit einigen Jahren nicht mehr. Ich bin da einfacher Soldat und mache Evangelisation in der Basis, auch begleitet von der Port Christ Mannschaft, unterstützt von denen. Also ich bin da mit im Team, aber freue mich, dass die Arbeit weitergeht. Und sie ist schwieriger geworden als je zuvor und braucht Unterstützung im Gebet und natürlich auch im Opfer. Danke dafür.
Ach, ein Segen, oder? Ja?
Die Schwestern, die sind hier, die sind ja unerbittlich. Ohne Segen nicht raus. Jawohl. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.